Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 21 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Den Optiker kennt jeder, spätestens seit der omnipräsenten Werbung von Fielmann. Und die Augenärztin kennt auch jeder, der schon mal einen amtlichen Sehtest machen musste oder Probleme mit seinen eigenen Augen hatte. Aber wer weiß, was eine Orthoptistin ist und was sie tut? Dieser wenig bekannte Beruf zwischen Augenarzt und Optikerin, den wollen wir heute erkunden. Dazu haben wir uns kompetente Sachkundige, eine sachkundige Dame eingeladen, und zwar vom Rheinland, Beate Prinz. Hallo, Frau Prinz.
Hallo, Herr Golke, hallo, Herr Stadler.
Hallo, Frau Prinz.
Ja, danke für die Einladung.
Ebenfalls an den Rhein geht mein nächster Gruß zu Emanuel Stadler, der wie ich Mitglied der Fokusgruppe Sehen im Alter ist. Wie geht es dir? Bist du bereit, Emanuel?
Ja, alles prima. Vielen Dank und hallo zusammen.
Okay. Und ich bin Thomas Golker, der zweite Gastgeber der Sendung, und ich komme aus Berlin. Und ich bilde so ein Gegengewicht zu unserer heute etwas NRW-Lastigkeit. Denn ebenfalls am Rhein sitzt unser Produktionsleiter Markus Georg, der uns alle miteinander verbindet, der immer dabei ist, aber den man niemals hört. Und ein stummes und dankbares Hallo zu ihm. So, jetzt zu Ihnen, Frau Prinz. Jetzt muss ich mal ein bisschen scrollen hier in meinen Notes. Liebe Frau Prinz, Sie sind, wenn ich Sie kurz vorstellen darf, Orthoptistin in den Augenkliniken der Uni Bonn und der Uni Köln und darüber hinaus Ausbilderin in der Fachschule für Orthoptik. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, in unserer Fahrstuhlvorstellung unseren Hörerinnen und Hörern, die ich hiermit nochmals ganz herzlich begrüße, das über sich zu erzählen, was Sie für wichtig halten. Ihr Fahrstuhl fährt jetzt ab.
Bitte. Ja, danke. Ich habe tatsächlich in der ersten Ausbildung Augenoptik gemacht und hatte auch die Idee, gerne in Handwerk einzusteigen und habe das dann noch 4 Jahre gemacht und merkte, mich zieht es dann aber in die Medizin und bin damit zur Orthoptik gekommen. Und ja, da werde ich auch gleich nochmal erklären von dem Begriff, was das ist, und merkte, dass das wirklich auch sehr meins ist, in dieser Form zu arbeiten. Ich habe meine Ausbildung in Köln gemacht, die geht über 3 Jahre, bin dann nach Aachen gegangen und bin dann, hatte nochmal ein Angebot danach, so dass ich ins Rheinland dann eben gewechselt bin und bin dann hier in Bonn hängen geblieben mit einer halben Stelle tatsächlich an den beiden Kliniken, wie Sie sagten. Und diese Kliniken ergänzen sich, weil ich tatsächlich 2 komplett unterschiedliche Schwerpunkte von der Arbeit habe. In der Uni-Augenklinik in Bonn arbeite ich auch in der Abteilung Orthoptik ganz klassisch. Das heißt, hier ist die Fachschule für Orthoptik und in der Ausbildung bilde ich aus die praktischen Untersuchungsmethoden für die Orthoptik und Low Vision. Und das ist dann der Anknüpfungspunkt natürlich für uns auch. Und in Köln ist mein Schwerpunkt, da arbeite ich im Studienzentrum und organisiere mit den Ablauf der klinischen Studien. Und wir sind dort ein Team von Low-Vision-Beraterinnen und wir sind alle 3 Orthoptistinnen und haben dort uns das aufgeteilt und dort versorge ich mit die Erwachsenen mit dem Schwerpunkt der Privatambulanzen. Genau, und so haben wir 2-mal das Thema Low-Vision also damit drinnen.
Wunderbar, Dankeschön. Unsere erste Frage zielt darauf ab, Sie in Ihrem Arbeitsalltag so ein bisschen abzuholen. Was hat Sie in letzter Zeit im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit und mit unserem Thema, nämlich dem Sehen im Alter, besonders beschäftigt.
Also das betrifft vor allem die Versorgung in Köln, wo ich die Senioren versorge. Ja, und das berührt mich immer wieder einfach, dass der Wunsch nach Lesen und doch ne, die Augen immer noch bestmöglich einsetzen zu können, dass er einfach enorm hoch ist. Und ich freue mich da, wenn ich da unterstützen kann und ja, meine Beratung da tatsächlich eine Veränderung für den Alltag bringt.
Ich bin ja jemand, der durch die Ortoptik sozusagen zurück ins Leben gekommen ist. Also ich war in Tübingen, deswegen, ich bin derjenige, von dem ihn Markus erzählt hat, dass er über eine Ortoptistin in Tübingen überhaupt erst wieder Lust zum Leben bekommen hat und Spaß an seinem Alltag. Also deswegen, sie rennen bei mir offene Türen ein. Und jetzt kommt von unserer Seite der erste Wechsel. Die nächsten Fragen drehen sich um die berufliche Tätigkeit und den Einstieg in den Beruf der Orthoptistin. Magst du loslegen, Emanuel?
Ja, gerne. Und ja, wie schon kurz angesprochen, meine erste Frage, wenn Sie zunächst mal die Bedeutung des Wortes Ortoptik kurz erklären könnten, aber dann auch kurz schildern, was allgemein eine Orthoptistin tut und wie sich das abgrenzt gegenüber der Tätigkeit einer Optikerin beziehungsweise einer Augenärztin.
Ja, gerne. Das Wort Ortoptik, das trennt man am besten mal. Und dann haben wir diesen Präfix ORTH. Und der ist gar nicht so ungewöhnlich, weil den kennen wir auch von der Orthopädie. Ne? Da ist er uns viel geläufiger. Und das Ort, das heißt gerade richtig. Ja, und das ist jetzt verbunden mit gerade richtig sehen, als Optik sehen. Ja, ist es dann eigentlich, wird sehr einfach. Und dann hat man auch nicht mehr den Zungenbrecher, wenn man den Beruf ausspricht, dann wird es die Ortoptistin. So, genau. Und tatsächlich heißen die Abteilungen Ortoptik, Leoptik und Neuroophthalmologie. Und da kann ich einsteigen, was hinter dem Beruf steckt. Das heißt, zur Ortoptik gehört eben das richtige beidäugige Sehen. Und da sind alle Themen drin, wo das abweicht. Das heißt, das Schielen. Schielen kann kindlich sein, es kann auch erworben sein. Es gibt viele Gründe, warum man anfängt mit Schielen. Und das ist eben auch, kann auch im Alter vor allem ein Thema sein. Wenn man zum Beispiel so diese Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, also vaskuläre Genese hat und das ist nicht mehr im Normbereich, dann kann es eine Parese geben. Die Augenmuskeln werden von drei Nerven versorgt. Ne? Und dann kann das auch ganz schnell mal passieren, dass dieses Gleichgewicht nicht mehr da ist und Doppelbilder entstehen. Das ist zum Beispiel einer der Klassiker, wo die Patienten dann über den Augenarzt oder als Notfall bei uns kommen. Pleoptik ist relativ klassisch die frühkindliche Entwicklung, dass wenn ein Auge eine Sehschwäche hat, wie man das therapiert. Und die Neuroophthalmologie ist genau nochmal diese neuronale Versorgung am Auge. Es werden nicht nur die Augenmuskeln, sondern auch das Lid und im Auge die Linse über die Akkommodation und auch die Iris versorgt. Und das gehört alles in den Beruf mit rein.
Oh ja. Weil Sie gerade Schielen erwähnt, muss ich einmal kurz nachfragen. Sozusagen fast in eigener Sache. Ich bin Makuladegenerierter, Morbus Stargardt. Und deswegen schiele ich natürlich auch, weil ich nicht mehr fixieren kann. Beschäftigen Sie sich auch mit solchen Leuten?
Genau, das
Aber
gehört
ich bin
ganz
über
klassisch bei
70. Ah
uns
ja,
mit
okay.
rein. Ja, und es ist so, je schlechter die Sehschärfe wird, desto schwerer fällt dem Gehirn das, diese Fusion als beidäugiges Sehen aufrechtzuerhalten. Ne? Und wir haben das zum Beispiel oft, auch wenn das Gesichtsfeld eingeschränkt ist und damit auch die Fusion schwieriger wird, dann geht ein Auge in die Ruhelage weg. So. Und dann ist halt immer die Frage, macht das Probleme, stört es? Und das stellen wir dann fest und klären das mit dem Patienten. Und wenn es stört oder Doppelbilder da sind oder man wieder mit einer Schieloperation ein beidäugiges Sehen erreichen kann, dann wird das über die Klinik operiert.
Ja. Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen?
Ja,
Wie kommt
und das
man,
ist jetzt
wie
auch
wird man
ganz gut. Ja.
Orthoptist?
Genau, da
Was?
ist es, glaube ich, nochmal auch mit diesen Fragen ganz gut, was unterscheidet das und grenzt das halt eigentlich ab? Denn wenn ich komme ja aus der Augenoptik primär und genau, und da ist eigentlich ist die Optik, Augenoptik ist ja auch erstmal ein Handwerk, dass die Brille hergestellt werden muss. Und dann taucht man noch tief ein in dieses Glaswissen und in der Beratung. Steht aber natürlich damit auch in dem Geschäft. Und mich hat trotzdem immer die Medizin und auch wie funktioniert unser Körper, wie ist das alles? Und mich hat auch Sehbehinderung als Thema wirklich dieses, ja, Kinder mit Sehbehinderung hat mich sehr berührt. Und jetzt verliere ich gerade, glaube ich, den Faden. Wo wollte ich denn hin? Wie bin ich zur Orthoptik
Ja,
gekommen?
genau.
Genau. Und ich
Nachdem
habe
Sie
zu der
Optik
Zeit,
gemacht haben.
genau, habe ich auf Sylt gearbeitet und habe die Orthoptik in Hamburg kennengelernt und merkte, oh, das vereint sehr viel von dem, dass ich mit einer Ausbildung da einsteigen kann, medizinisch. Man muss nicht immer Medizin studieren, um, ja, genau, um da eine gute Versorgung haben. Und ich finde, wir haben so viele tolle medizinische Fachberufe. Und da ist einfach die Orthoptik so stark mit dem Auge verknüpft und mit jedem Lebensalter, auch in der Versorgung, dass ich das wirklich spannend fand.
Was sie dann eben auch ja, besonders faszinierte. Wenn Sie mal einfach Ihren Alltag beschreiben, vielleicht neben der Lehre, in Ihrer Ausbildung, die Betreuung von Patienten, wie sieht da so ein Alltag aus, von morgens bis
Genau.
abends so ungefähr?
Genau. Ja, und jetzt ist die Frage, wie sieht der Alltag aus bei mir? Wenn ich jetzt mal von Bonn ausgehe, dann habe ich tatsächlich einen Terminkalender, wo die Patienten vom Augenarzt überwiesen werden. Die Augenärzte wissen das. Das heißt, sie haben konkret die Frage, kann der Patient bei euch schieloperiert werden oder wir bitten um Mitbeurteilung, weil die Untersuchungen in der Praxis nicht mehr möglich sind. Manchmal sind es auch sehr aufwendige Patienten oder die Kinder sind mit Mehrfachbehinderung oder eben auch Personen, die einfach komplexer sind, weil eine Sehbehinderung vorliegt und dann noch zum Beispiel eben Plusschielen, was wir hatten, oder unklare Doppelbilder, wo die Praxis einfach sagt, das benötigt entweder zu viel Expertise oder zu viel Zeit und da brauchen wir eure Mitbeurteilung. Und dann haben wir etwas mehr Zeit an der Klinik und können dann schauen von der Untersuchung und dazu gehört, wie ist die Sehschärfe, wie ist das beidäugige Sehen, wie ist die Bewegung am Auge und daraufhin kann man sagen, okay, welche Diagnose hat der Patient und welche Therapie braucht er? Wenn ich fertig bin, dann kommt der Augenarzt und schaut nochmal das Auge organisch an. Das Auge kann entweder ganz gesund sein oder das Auge kann zusätzlich noch eine Erkrankung haben. Und wenn diese beiden Befunde da sind, dann haben wir noch am Schluss den Oberarzt, mit dem wir dann absprechen, okay, ne, der dann sagt, ja, wir bringen die OP auf den Weg oder der nochmal anschaut, was noch unklar ist, da wird das Ganze resümiert.
Haben Sie unter Ihren Patienten gewisse ja, Schwerpunkte in bestimmten Patientengruppen? Entwickelt sich da auch was? Also gerade demografischer Wandel, ältere Menschen oder verteilt sich das relativ gleichmäßig?
Ich würde mal sagen, in der Abteilung Orthoptik, die stellt ja in der Klinik eine eigene Abteilung dar, dass wir da, was gerade das vom demografischen Wandel, das nicht so mitbekommen. Ich denke, das ist mehr zum Beispiel ne, bei der AMD von den Abteilungen und den ambulanten OPs natürlich mit den intravitrealen Injektionen. Da ist der Schwerpunkt anders und die merken das. Und da hatten wir ja seit 2014 eben das Sehen im Alter, wirklich immer die Überlegung, wie kann man das Ganze dann managen mit diesem demografischen Wandel. Dieses Thema hatten wir in der Ortoptik so nicht. Da hatten wir manchmal eher das Thema so gehabt, und jetzt bin ich aber auf der anderen Seite, dass immer mehr die Frühgeburten immer noch früher überleben und die aber hinsichtlich des schwierigen Sauerstoffmanagements eher dort dann Thema ist, ne? Also da haben wir eher am da den Ansatz. Genau.
Mir wurde zugetragen, dass man Ihre Profession auch praktisch die Physiotherapie der Augenheilkunde nennt. Würden Sie da mitgehen und könnten Sie in dem Zusammenhang mal ganz konkret beschreiben, an einem guten Beispiel, vielleicht auch gerade im Hinblick auf ältere Menschen, wie so eine Therapie aussieht und was dann Patient mit Ihnen oder Sie mit dem Patient ganz konkret machen, an einem konkreten Beispiel?
Ja, also diese Aussage finde ich nicht korrekt, weil wir machen tatsächlich, früher hieß die Ortoptik Sehschule. Das ist nochmal gut zu erwähnen, weil vielleicht viele Patienten auch sagen, ach so, ihr sprecht von der Sehschule. Ich weiß, dass auch noch, ja, dass Praxen auch teilweise immer noch diesen Begriff auch so benutzen. Wir sind genau bewusst aus diesem Grund weggekommen, weil es keine Schule ist in dem Sinne und nur tatsächlich bedingt auch Trainings am Auge in dem Sinne erfolgen können. Also das heißt, die Ortoptik ist schon sehr klar, die Diagnostik festzustellen, was liegt denn vor und was trainiert werden kann, ist, wenn ein Kind schielt, dann wird das schielende Auge vom Gehirn abgeschaltet und dann muss dieses, das gute Auge, meistens mit dem Augenpflaster abgedeckt werden, damit das Auge trainiert wird. Es gibt selten Fälle, wo man jetzt sagt, man macht wirklich über Bewegungstrainings, denn die Augenmuskeln sind ja permanent in Bewegung mit jeder Blickrichtung, die wir machen. Und wir haben ja permanent, also wo uns jemand anspricht, wo wir als Reflex den Zeitblick einnehmen. Wir schauen permanent nach unten, wenn wir Treppen steigen, wenn wir laufen, wenn wir lesen. Das heißt, die Augen sind immer in Bewegung. Und es ist selten, dass man mal nach einer Schieloperation sagt, ah, wir wollen die Bewegung verbessern und sagen, hier bitte täglich ab und zu in diese Blickrichtung gehen. Von daher ist die Physiotherapie nicht so der richtige Vergleich. Was ich aber noch sagen will, ich glaube, das Thema nochmal, diese Verbindung auch, wann wir in der Ortoptik Low-Vision-Versorgung machen. Das würde ich nochmal aufnehmen wollen, ja, weil das ist wirklich ja nochmal interessant, weil Sie ja sagten, Sie haben das in Tübingen erlebt und es ist so, dass meistens oder man das nicht so sehr in den Praxen findet. Warum? Also Low-Vision Beratung, ich glaube, da bin ich jetzt im Podcast richtig, das weiß wahrscheinlich jeder. Das ist für uns so, das ist ja auch ein englischer Begriff, wo man immer denkt, okay, die Versorgung, also bei einer Sehschwäche, Sehbehinderung. Und darunter verstehe ich die komplette Beratung, was diese Einschränkung ausmacht. Da gehört für mich dazu, dass ich eine Lichtberatung mache, bei Blendung berate, dass ich berate über Sozialrecht und dass ich dann auch über vergrößernde optische elektronische Hilfsmittel berate. Und ne, das kann auch mal sein, ein Langstocktraining beraten, aber auch die Hörbücher über Hilfsmittel im Alltag. Hierzu gehört bei uns ganz wichtig rein, wann braucht ein Kind Frühförderung, wann muss es in der Schule über Sehbehindertenpädagogen betreut werden, wann schicke ich Patienten zum Berufsförderungswerk. Wir kommen jetzt zu dem Thema Seheinschränkung. Wann sage ich auch dem Patienten mal, dass wir in Deutschland auch visuelle Rehabilitation haben, ambulant und auch stationär? Ja, und da sehe ich, dass dieses Thema Low Vision einfach riesig und umfassend ist. Und das muss ich dem Alter anpassen. Und deshalb haben wir da hier in Bonn, haben wir eine große Gruppe, dass drei Optikmeisterinnen machen die Beratung. Und warum mache ich die jetzt für die Kinder? Und da kommt dieses Zusammenspiel, dass ich beim Kind schauen kann. Oft haben Kinder zusätzlich mit Schielen zu tun, sind dann noch funktionell einäugig. Und dann müssen die manchmal, auch wenn ich ein Gesichtsfell brauche, nochmal anders auch untersucht werden und die Kinder kriegen andere Hilfsmittel. Und wir haben andere Netzwerke und wir haben andere Selbsthilfegruppen. Ne? Da habe ich, wenn ich ein mehrfach behindertes Kind habe, binde ich das anders an, wie wenn ich jetzt jemand mit einer AMD habe. So, und das macht nochmal das Besondere aus, die Verbindung Low Vision Ort Optik. Das ist für mich da das Besondere und das finden wir dann oft an den Unikliniken. Und ansonsten, wenn ich jetzt die Senioren versorge in Köln, ja, da schaue ich dann auch immer, um welchen Schwerpunkt geht es. Und ich mache schon mit der Anamnese den Fokus, wo geht es dem Patienten? In diesem großen Bereich Low Vision sind die Probleme für die Ferne? Sind die beim Lesen, was ja meistens der Fall ist? Oder hat er Fragen zum Schwerbehindertenausweis? Ne? Oder also da kommt dann alles mit rein, wo man ein bisschen schauen muss, wo lege ich jetzt den Schwerpunkt hin? Und das ist immer eine Frage auch, finde ich, wie hat man sich eingearbeitet? Da kann, jetzt kommt der Augenoptiker, das sind viele Optiker, auch Optometristen, die im Thema Low Vision arbeiten. Und da kann man tatsächlich als Patient auch mal fragen, na, da kann es sein, dass man einen Optiker hat oder eine Orthoptistin.
Ja.
Ja,
Ja.
genau.
Sehr schön.
Da kriegt man dann so eine Idee vom Beruf her, da kommt das dann auf einmal so zusammen. Ja.
Dann ist es wirklich dann wirklich umfassend. Um nochmal auch so ein bisschen auf die menschlich-therapeutische Ebene nochmal zurückzukommen, auch wenn es immer ein bisschen unfair ist, nach dem Einzelfall zu fragen. Aber haben Sie einen konkreten Fall, den Sie jetzt aus Ihrer Erinnerung abrufen können, eines therapeutischen Erfolges, der Sie besonders berührt hat, der Sie nachhaltig bewegt hat, oder aus medizinischen oder therapeutischen, vielleicht aber auch menschlichen Gründen. Gibt es da was, was Ihnen spontan einfällt?
Also ich arbeite fast jeden Tag ja mit der Low Vision Beratung. Ich würde mal sagen, also mich freut es, was mich am meisten berührt, sind die Kinder, wo ich sehe, dass wenn die richtigen Hilfsmittel da sind, die ohne Benachteiligung ihren Weg gehen können. Ja, und wenn ich denke, ich hatte gestern noch eine Jugendliche, die fast auf die Blindheit zugeht und trotzdem auf der Blister in Marburg, wo ein Abitur für Blinde möglich ist und wo ich gesehen habe, wie die gefördert wird und wie viel, wenn die Kinder gut versorgt sind von Sehbehindertenpädagogen mit Hilfsmitteln, was die doch für eine tolle, oft ja Zukunft dann noch mal da haben, ja und im Vergleich dann, wenn wir jetzt, sagen wir mal, von Migranten das sehen, die dann kommen aus Ländern, wo all das nicht stattfand, keine Frühförderung, keine Betreuung, ja, mal oft gar nicht lesen gelernt, weil gar keine Hilfsmittel da waren, die dann hier kommen, weil sie im Deutschkurs ja auffallen, weil sie irgendwie das ja gar nicht hinkriegen. Und wo ich dann, das berührt mich dann sehr, wenn ich sehe, was wir doch, ja, wie gut wir diese Versorgung auf den Weg bringen können.
Gut, ja, Thomas, machst du
Okay.
weiter.
Ja, jetzt wollen wir noch mal den Schwerpunkt ein bisschen Low Vision, da bleiben wir noch mal. Wie würden Sie das übersetzen mit niedrigem Sehen oder was heißt Low Vision?
Vision als Sehschärfe, also
Sehschärfe, okay.
reduzierte Sehschärfe. Genau. Ich bin auch kein großer Freund von dem Begriff der Sehbehinderung. Ich benutze ihn dann, wenn wir im Sozialrecht sind und diese Begriffe dann auch wirklich so, wo wir sagen können, gut, die Sehschärfe ist 0,3 oder schlechter, entspricht ungefähr 30%. Wir arbeiten in der Medizin mit der Dezimalstelle. Und dann sage ich eben im Sinne des Gesetzes liegt ab jetzt die Sehbehinderung vor oder die hochgradige, ja, dann ist es eben auch wirklich ja eine Behinderung als Einschränkung im Leben.
Ja, wir beide können übrigens noch eine Null dazwischen bieten, also 0,0 und was. Okay, das nur am Rande. Ja, was ja bedeutet, dass wir sozusagen, wir leben in zwei Welten. Wir leben einmal in der Welt, wo wir noch ein bisschen sehen und in der anderen Welt, wo wir schon den Langstock brauchen. Also ich jedenfalls. Und das ist schon nochmal was Besonderes. Welche Rolle spielt eigentlich die Orthoptistin in der Behandlung von altersbedingten Sehproblemen, Frau Prinz?
Ja, also es gibt typische Erkrankungen in der Orthoptik, die im Alter auftreten. Das heißt, es gibt tatsächlich, dass die Augenmuskeln nicht mehr so flexibel sind von der Bewegung her und dadurch Schielen entsteht. Und es gibt vor allem, wenn wir, ob das jetzt die AMD, dass die diabetische Makulopathie ist, wenn ein Auge sehr viel schlechter wird und die Fusion aufgehoben ist, was wir vorher hatten, ja, dann sehen wir die Patienten tatsächlich auch in der Orthoptik. Und da trennt sich das immer so ein bisschen, dass wie Patienten mit ihren Schwierigkeiten, was beidäugiges Sehen, Doppelbilder, Bewegung angeht, die haben wir dann hier in der Fachabteilung. Wenn es um Low Vision geht, dann ist es die Low Vision Abteilung. Es ist selten, dass beide Themen in einer Sitzung kombiniert werden. Weil die Therapie ist eine ganz andere. In der Orthoptik, das war vorher nochmal die Frage, was kann man denn dann therapieren? Ja, und erstmal muss man schauen, woher kommt die Problematik eigentlich? Und wenn es jetzt darum kommt, weil eben ein Auge so viel schlechter geworden ist, dann gleichen wir das Ganze mal mit Prismen aus und stimulieren und schauen, hat der Patient funktionellen Vorteil davon. Wenn wir sehen, er hat keinen Vorteil, aber ist gestört im Blickkontakt, weil er von der Außenwelt, ne, Freunde und Familie immer sagen, das eine Auge steht immer wo ganz woanders und er sagt, ich bin das so leid, dann können wir auch, also auch die psychische Belastung wird genauso ernst genommen und dann können wir das auch operieren, aber müssen dann sagen, wir wissen nicht, ob der, wie lange das stabil ist, wenn das Gehirn die beiden Bilder nicht stabil verschaltet.
Den Begriff Low Vision, den Bereich, würden Sie den noch mal ganz kurz umreißen? Also, was bedeutet das?
Für mich bedeutet Low Vision, dass alle Themen, die bei der Sehbehinderung in die Beratung reinkommen, ja, und da gehört oft, hört man dann nur die vergrößernden Sehhilfen. Zu den Vergrö also zu Sehhilfen gehört für mich, dass als allererstes ich immer die Brille anschaue und die Patienten fragen ganz oft, kann ich nicht eine stärkere Brille haben? Und es ist aber so, dass es wie früher bei der Kamera ist, dass ich vorne die Linse nicht ändern kann, wenn hinten der Film einen Defekt hat. Und deshalb ist diese Frage oft, dass Patienten auch sich wünschen, entweder ich verstehe gar nicht, was passiert da gerade, warum sehe ich eigentlich so schlecht und es manchmal einfach beim Arzt auch sehr schnell geht und die Diagnose gar nicht so ganz klar ist, warum Sehschwankungen da sind oder nur Ausschnitte gesehen werden, warum das so mühsam ist, was es braucht und dass die Aufklärung mal ist. Müssen wir den Kontrast steigern? Brauchen wir Vergrößerung? Geht es draußen um die Blendung? Um was geht es dem Patienten? Das heißt, ganz wichtig ist am Anfang, Grunduntersuchung zu machen. Wie ist die Sehschärfe? Liegt ein Gesichtsfeldausfall vor? Wie ist das Kontrastsehen? Welche Vergrößerung braucht der Patient? Stimmt die Brille oder nicht? Und dann gehen wir erst in die Hilfsmittelberatung und dann gehen wir drum, hat der Patient noch andere Fragen, die eben weitergehend sind?
Also bei mir war es eben genauso, dass ich konnte sozusagen nichts mehr erkennen. Und als ich bei der Orthoptistin in Tübingen war und sie mir dann nach diesen ganzen diagnostischen Dingen sozusagen Dinge angeboten hat, war ich wie vom Donner gerührt, dass ich plötzlich doch noch ein bisschen was sehen kann. Also das war für mich eine unglaubliche Erfahrung. Jetzt können wir mal von mir weg. Digitalgeräte sind ja heutzutage allgegenwärtig, auch bei älteren Leuten. Also wir schauen in den Bildschirm und wir nutzen unser Handy. Was hat das zu bedeuten für Senioren Und gibt es irgendwelche Nutzungstipps für das Benutzen von diesen digitalen Geräten
Ja,
aus Ihrer Sicht?
also das hat riesige Veränderung gemacht in der ganzen Beratung. Das heißt, wenn ich am Anfang die Anamnese mache, frage ich auf jeden Fall, welche elektronischen Geräte genutzt werden. Smartphone, Tablets, PC. Das heißt, wenn ich höre, dass Patienten, und da ist oft die Rückmeldung, dass die schon mit Tablets, mit E-Books arbeiten, dann muss man immer schauen, hat man von dem zusätzlichen Hilfsmittel noch einen Vorteil oder ist das, was vorhanden ist, eigentlich schon die beste Variante? Und das ist interessant, ne, dass wir so viel technische Möglichkeiten heute haben. Die Krankenkasse übernimmt aber ja nur die Dinge, die als Hilfsmittel eine Hilfsmittelnummer haben. So, und da sind wir schon, dass wir schauen wirklich auch in der Beratung, was ist vorhanden und was ist für den Patienten am besten. Und wie Sie gerade sagten, zum Beispiel, wenn so eine niedrige Sehschärfe vorliegt, ne, dass wir auch genau fragen zu Hörbüchern, zu Alexa, zu all diesen Dingen, die oft, ja, preiswert sind und oft einfach nur die Beratung ja gebraucht wird, was es an Möglichkeiten gibt. Und das bringe ich da gerne näher.
Also für mich ist ein gutes Beispiel zu dem, was Sie gerade gesagt haben, ist die digitale Lupe. Ich habe von meiner Krankenkasse eine digitale Lupe bekommen und irgendwann hat mir jemand erzählt, das brauchst du gar nicht mitnehmen. Guck mal, es gibt das und das auf meinem Smartphone. Seitdem nehme ich das Ding so gut wie nicht mehr mit, weil das Smartphone fast dieselben Eigenschaften hat. Das ist total verrückt. Also man will ja nicht ein zusätzliches Gerät mit sich rumschleppen. Und das passt sehr gut zu dem Beispiel, was Sie erzählt haben.
Und
Gut, wechseln wir jetzt mal. Ja, Entschuldigung.
das sehe ich so diesen großen Vorteil der Selbsthilfe, ne? Also wo ich gerade was Apps angeht, ne, wo ich jetzt, ich kann noch mal sagen, aber ich schicke tatsächlich, wenn es um Apps geht, am liebsten, dass ich die Patienten da auch anbinde, abgesehen davon, dass ich Selbsthilfe immer empfehle, passend zum Erkrankungsbild, aber einfach, das ist wirklich Gold wert. Also die Erfahrung, die Sie haben, die kann man, finde ich, kaum in der Low Vision Beratung anbieten.
So, jetzt wechseln wir kurz die Perspektive. Eben haben wir ja darüber geredet, was mit dem Patienten ist. Jetzt Digitalisierung und Ihrem Berufsstand. Wie verändert die Digitalisierung, zum Beispiel Apps, zum Beispiel KI, Ihre Arbeit? Und wo sehen Sie Chancen und wo sehen Sie Risiken? Ist der Beruf noch sicher?
Die Orthoptik ist ein Beruf, die sehr noch am Menschen ist und wenig grundsätzlich mit Geräten arbeitet. Das heißt, so wie wir Schielwinkel bestimmen, schauen wir tatsächlich den Patienten im freien Raum an, für die Ferne, für die Nähe, wie verhält sich der Schielwinkel? Und auch wenn wir die Bewegung anschauen, dann war früher manchmal der Gedanke, man könnte Patienten in ein Gerät sitzen und könnte dort die Schielwinkel machen, bestimmen lassen vom Gerät und hat gesehen, das funktioniert nicht gut. Also wenn man als Mensch die Bewegung wirklich im freien Raum untersucht, ist es immer noch das Genaueste. Von daher sehe ich den Schwerpunkt der KI, so wie der für die OCTs im AMD-Bereich bei den Ärzten Einzug hält, hat der natürlich einen ganz anderen Stellenwert in der Bildgebung, wo die einfach das elektronisch verglichen werden kann. Wir kriegen das als Thema mit, dass es ein riesiges Thema ist und dass das auf den Kongressen im Moment einer der Schwerpunkte ist, aber nicht in der Orthoptik.
Okay, gut, dann wechseln wir nochmal den Staffelstab der Fragen, Emanuel.
Ja. Ja, jetzt komme ich doch mal gleich zu Ihrer Tätigkeit als lehrende Orthoptistin. Sie haben ja schon geschildert, dass Sie in Bonn da in der Ausbildung tätig sind als Dozentin, als Lehrende. Was in der Ausbildung von Orthoptistin ist Ihnen besonders wichtig? Worauf legen Sie den besonderen Schwerpunkt?
Ja, also ich habe eine große Begeisterung für diesen Beruf und Es ist ein wunderbarer, tief einsteigender Beruf, wo fürs Auge und für die Medizin. Die Ausbildung geht über 3 Jahre und man lernt über die Fachthemen. Das ist also, wie ich vorher sagte, Ortoptik, Bleoptik, Neuroophthalmologie, wo alles am Auge den Schwerpunkt hat. Aber dann kommt ganz viel auch von der Anatomie, spezielle Anatomie vom Gehirn, die allgemeine Anatomie vom Körper, die kindliche Entwicklung, Hygienekunde. Und wir haben dann noch dann in der zweiten Hälfte von der Ausbildung eben auch von mir den Schwerpunkt Low Vision, sodass wirklich auch die Schüler hier rausgehen können in die Versorgung. Und ja, und wenn das auch in den Praxen beratend ist, dann ist es schon für mich ganz großartig, dass das Wissen so weitergetragen wird.
Ist es davon Vorteil eigentlich, wenn man, wie Sie selbst, schon mal eine Ausbildung als Optikerin zum Beispiel gemacht hat? Oder kann man auch sozusagen frisch von der Schule da einsteigen in die Ausbildung?
Die Voraussetzung ist tatsächlich Realschule, mittlere Reife. Und von daher ist es jeder, der Spaß am Lernen hat, es ist sehr viel Stoff in den 3 Jahren. Und die Optik macht es für, weil ein Teil in der Ausbildung, das gehört auch dazu, die ganze Optik vom Auge, Brillenlehre, das ist, macht es dann leichter in diesem einen Fach, aber es ist nur ein Fach. Von daher spielt es für uns, für die Entscheidung, ob wir jemanden annehmen, spielt es keine Rolle. Und auch für später, es sind viele Schüler auch in den Low Vision Bereich gegangen, die vorher nicht Augenoptik gemacht haben. Wie gesagt, es ist eine nette Kombination, aber es muss nicht
Okay.
sein.
Wie sehen Sie da vor dem Hintergrund natürlich auch des demografischen Wandels und auch des Lebensstils und so weiter, da die Zukunft der Ortoptik auch im Vergleich zu den anderen Disziplinen wird der Bedarf deutlich zunehmen und damit auch die Nachfrage nach Orthoptisten oder wie sehen Sie das?
Also ich glaube, jeder, der schon mal wirklich ein Thema hatte mit Schielen oder Doppelbildern, weiß, dass wir von den Augenarztpraxen es gar nicht so leicht haben, immer eine Orthoptistin zur Verfügung zu haben. Wir haben in Deutschland 15 Schulen und wenn wir mit 1,5 Jahre 6 Leute ausbilden, dann ist das für die Ausbildung. Bildenden ist es wunderbar, ne, dass sie so klein sehr gut gefördert werden. Aber es ist für Deutschland ist es ein Beruf, der deshalb auch wenig bekannt ist, weil eben auch nur bestimmte Praxen eine Orthoptistin haben. Und wenn man bei uns auf der Homepage ist, das ist Berufsverband Orthoptik. Und dieser Orthoptik ist auch neutralisiert, weil tatsächlich immer früher war es sehr weiblich, der Beruf. Mittlerweile finden auch immer mehr Männer machen den Beruf, was auch sehr gut passt, weil er hat auch viel Technik mit drinnen und eben dieses Messen. Und ja, und wer jemand wirklich sagt, ich möchte jemanden, ich habe da Schwierigkeiten und mein Augenarzt hat keine Orthoptistin, dann kann man auf dem Berufsverband, gibt es eine Praxensuche, wo eben auch ein Augenarzt entsprechend ist mit Versorgung. Denn diese Versorgung ist nicht, wie gesagt, überall gegeben und wird mit dem demografischen Wandel, ist es auch so im Berufsverband, dass viele Orthoptistinnen aufhören. Und tatsächlich vom Nachwuchs nicht unbedingt so viele da sind, wie gehen. Von daher haben wir damit ein Thema. Ja, wie in vielen Fachberufen. Also haben wir auch eher das Problem, dass nicht so viele nachkommen, wie gehen. Die Orthoptistin ist, das ist interessant, ist in der Regel nicht selbstständig. Da gibt es die erste. Also sind Sonderfälle, aber normalerweise arbeiten wir sehr eng mit dem Augenarzt zusammen. Und da schließt sich dieser Kreis, was unterscheidet das vom Augenarzt? Der Augenarzt primär schaut das Auge an vom Organ her. Der hat auch die Kenntnisse natürlich grundsätzlich, wenn da was los ist mit der Bewegungsstörung, dass er das einsortieren kann, aber ist dann immer froh, wenn er das fachlich dann doch abgeben kann, dann nutze ich mal so ein bisschen die Einsortierung Orthopäde und Physiotherapeut, ne, das ist dann doch noch mal anders. Und Von daher, der Augenarzt, für uns ist es immer, dass ein Patient bei uns in beide Professionalitäten hat, erst die Orthoptistin und dann noch vom Augenarzt oder umgekehrt. Und das ergänzt sich als Befund.
Ja, dann kommen wir allmählich zum Ende und zum Schluss. Vielleicht eine schwierige Frage, vielleicht aber auch eine ganz leichte Frage. Was wäre Ihr größter Wunsch für Ihren Beruf, der sich, sagen wir mal so, in den nächsten 5 bis 10 Jahren erfüllen sollte? Gibt es da etwas Überragendes, was Sie sich für Ihren Berufsstand wünschen?
Ja, also ich wünsche mir tatsächlich von den nachkommenden Generationen immer noch auch eine Begeisterung für dieses soziale, medizinische Engagement, dass es einfach diese Fachberufe, dass wir unterstützen können, ne, dass es eine Versorgung gibt, immer noch eine Versorgung. Ne, diese stabile Versorgung, die sich durch die ganze Medizin zieht, ist Thema für die Zukunft. Und ich finde, es ist ein toller Job, Orthoptist, Orthoptistin zu werden. Und er ist bunt, er ist lebendig, man kann unglaublich viel damit machen. Und von daher wünsche ich mir tatsächlich, ja, dass wir da genügend Leute haben, die
Ja,
danach rücken.
gut. Vielen Dank, ja, Frau Prinz. Thomas.
Zum Schluss noch eine Frage, die ein bisschen neben dem, was es ist, neben dem, was wir bis jetzt besprochen haben. Und zwar, Sie haben die Bonner Erklärung zum Sehen im Alter unterzeichnet. Dafür sind wir Ihnen erstmal sehr.
Das haben Sie gesehen von
Dafür sind
2014,
wir Ihnen
okay.
erstmal sehr dankbar, denn jede Unterschrift stärkt ja sozusagen unser Anliegen. Mich würde interessieren, was hat Sie als Einzelperson dazu bewogen und was ist Ihnen daran besonders wichtig?
Ja, spannend. Wir hatten ja das Sehen im Alter mit 4 Terminen und als das hier in Bonn vor Ort sie das geschafft haben, die Senioreneinrichtungen mit der Politik, mit den Kliniken zu verbinden, fand ich das einfach schon so ansprechend und spannend, ja, dass mir klar war, da möchte ich dran teilnehmen. Und ich fand diese Veranstaltungen, die eben hier im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn gestartet sind, muss ich sagen, es war so lebendig und diese Diskussionen auch, wie kriegen wir das alle zusammen hin? Das ist ja interdisziplinäres Zusammenarbeiten. Und das ist, was man im Beruf, was die Low Vision ganz besonders ausmacht. Für mich heißt Sehbehinderung immer, alle Disziplinen, die für einen Patienten betroffen sind, müssen auch mal zusammenkommen, zusammensprechen. Und das war einfach bei diesen Veranstaltungen so besonders. Und wo ich auch sah, okay, es geht um die Zukunft, es geht um die Versorgung, es geht ums Miteinander. Und da stehe ich, wollte ich nicht nur als Uniklinik draufstehen, sondern wollte ich als persönliche Beraterin, dachte ich mal, ach ja, da unterschreibe ich auch noch mit
Ja, das ist
meinem
doch toll.
persönlichen
Das ist doch toll.
Namen.
Okay,
Gerne, ja.
bevor wir Sie verabschieden, ein herzliches Dankeschön für Ihr Mittun, Ihre Kompetenz und nicht zu vergessen natürlich Ihre Zeit. Die Website, die werden Sie mir jetzt vielleicht noch im letzten Satz nochmal sagen, damit wir sie auf unsere Shownotes oder auf unsere Folgenbeschreibung packen können. Unsere Hörerinnen und Hörer bitten wir, noch ein bisschen bei uns zu bleiben, denn gleich folgt noch die Hausmeisterei und unser Geräuschrätsel. Und Ihnen einen ganz, ganz herzlichen Dank und tschüss, Frau Prinz.
Ja, vielen Dank. Gut, tschüss zusammen.
Hausmeisterei. Das war ein toller, engagierter Einblick in einen wenig bekannten Beruf. Und mit viel Werbe vorgetragen. Es war auch ein bisschen Werbung für den Nachwuchs dabei. Das war nicht anders zu erwarten, wenn man eine Lehrerin einer berufsbildenden Schule einlädt. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu uns. Als letzter Punkt auf unserem Sendeplan steht die Auflösung des Geräuschrätsels und die Vorstellung des neuen Rätsels. Das Stapfen meines Geräuschmodells auf dem mit viel Laub bedeckten Weg wurde wieder erraten. Glückwunsch an den Gewinner. Ja, zum ersten Mal war es ein Mann. Wir hatten bis jetzt nur Damen, die sich beteiligt haben und gewonnen haben. Und diesmal hatten wir einen Herrn. Und ein Geräusch, das eine im Winter mitunter schweißtreibende Beschäftigung wiedergibt, kommt jetzt. Ohren auf und Ton ab, bitte. Dieses jahreszeitliche Geräusch kennen besonders jene Menschen, die in einem Einfamilienhaus wohnen und dieser Beschäftigung unter Umständen nachgehen müssen. Natürlich gibt es wieder einen Thermobecher zu gewinnen. Um sich einen solchen Thermobecher für Glühwein mit und ohne Schuss zu sichern, schicken Sie bitte Ihre Antwort an die folgende E-Mail-Adresse. Dann sind Sie auf alle Fälle mit in dem Verlosungstopf. podcast@sehenimalter.org, alles klein und zusammengeschrieben. An diese Adresse können Sie auch Lob und Kritik sowie Anregungen und Themenwünsche senden. Das Podcast-Team freut sich weiterhin über jedes Like und jedes Abo unseres Podcasts und natürlich auch über jede Bewertung, besonders über solche mit 5 Sternen, das werden Sie verstehen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sowie Ihren Freunden und Familien wünschen wir eine wunderbare restliche Adventszeit sowie ein friedvolles Weihnachtsfest und dann einen guten Rutsch ins Jahr 2026. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter. Und bleiben Sie uns gewogen, bis es dann im Januar 2026 wieder heißt: Herzlich willkommen zu Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter.